Hallo liebe Zuhörer, danke, dass ihr beim Podcast einschaltet. Auf YouTube habe ich jetzt ein neues Video von Klappe, Thomas trifft, bei dem ich verschiedene Leute interviewe, um aus meiner politischen Blase auszubrechen. Hier im Podcast bekommt ihr dazu die Uncut-Version des Gesprächs, also viel Spaß beim Zuhören und vergesst auch nicht, die Videos auf YouTube zu schauen. Ich treffe heute Frau Stemerowitz. Sie ist Konditorei-Chefin, hat hier in München eine Konditorei zusammen mit ihrem Mann. Und wir sprechen heute über das Thema, wie geht's eigentlich einer Bäckerei, einer Konditorei und insbesondere natürlich das Thema Fachkräftemangel in diesem Gewerbe. Ja, darf ich Sie bitten, dass Sie ein paar Worte zu sich sagen, liebe Frau Stemerowitz?
Hallo, grüß Gott, Herr Sattelberger. Freut mich auch sehr, dass wir heute zusammen an einen Tisch kommen und interessante Gespräche halten können. Ja, unser Geschäft besteht seit 1985, April, und ich bin seit 86 Oktober dabei. Und seitdem bin ich in diesem Geschäft.
Also 35 Jahre.
35 Jahre und ja, mit null Deutsch angefangen.
Ach nee, wo sind Sie hergekommen?
Ich komme ursprünglich aus der Türkei.
Und haben kein Wort Deutsch gesprochen?
Nein.
Ah, okay.
Mit null Deutsch Lehrer angefangen, Konditorei-Fachverkäuferin. Ja, und um die 2000 haben wir dann Geschäft eben eingestiegen. Und 2005 haben wir dann noch GmbH gegründet und so weiter.
Und Sie haben im Grunde den Aufbau des gesamten Geschäftes, das war ja mal viel größer, und dann aber auch wieder die Schrumpfung. Haben Sie alles miterlebt?
Also ich habe eigentlich den Aufbau und natürlich wieder die Zurückkürzung mitgemacht. 1995, wo wir geöffnet hatten, war nur ein einziges Geschäft.
Ja.
Und um den 1992/93 mussten wir hier raus. Oder hier. Genau hier im Geschäft, ja, mussten wir raus. Oder wirklich die Produktion raus, also
warum
rausgehen, weil ja eben ja Lärm und Geruchbelästigung gab es an Reklamationen vom Haus.
Von den Bewohnern hier im Haus?
Vom Bewohner, aber auch vom Hausbesitzer hauptsächlich.
Ja, okay.
Wollte und möchte nicht. Und dann sind wir eben 1992 Giesing, diese große Backstube, haben wir dann gemietet. Und natürlich durch diese große Backstube auch mehr Personal, mehr Kosten, mehr Aufwand, haben wir uns dann natürlich auch entscheiden müssen, dass wir dann mehr Filialen brauchen.
Ah, das heißt eine größere Produktion, dann brauchten Sie auch eine größere sozusagen Service-Organisation.
Genau, weil bei der Größe konnten wir natürlich auch mehrere Auswahl und mehrere Bäckerei- und Konditorei-Produktionen produzieren und haben wir natürlich Platz und Möglichkeit gehabt und entsprechend, man kann nicht mit 3, 4, 5 Mitarbeitern zurechtkommen, wir haben ja um die 15, 16 Mitarbeiter gehabt, allein in der Backstube und das musste natürlich auch irgendwie finanziert werden. Also brauchen wir mehr Verkaufsflächen,
ja,
mehr Verkaufsstellen und Hotels hatten wir auch viele, die wir immer nachts beliefert hatten.
Und wie viele Verkaufsstellen hatten Sie da in München?
Fünf.
Fünf?
Fünf Verkaufsstellen hatten,
okay,
wir gehabt, ja.
Und wieso war das dann zu Ende?
Also das erste Problem hat es in der Backstube angefangen. Die Bewohner haben nachts, wo wir unsere Lieferung bekommen haben, weil meistens ist dieser große Lastwagen, kommen wir immer nachts, 3, 4 Uhr, ob das 2, 3 Mal in der Woche Frischmilch und alles,
ja,
was
genau
frische Produkte sind. Und diese Wagen machen ja draußen auf der Straße Lärm,
ja, genau,
mit diesen Steinen, ja?
Ja.
Und dann haben die natürlich Bewohner beschwert, also nachts um die Zeit geht gar nicht, wir müssen natürlich schlafen, haben die auch recht. Das hat damit angefangen und in der Backstube war das ja so, bei diesen Altbauten war der komplette Grund gegossen worden und dann haben sie immer die Häuser so getrennt, ja?
Ja.
Also wenn hier der Maschine gelaufen ist, hat daneben natürlich hinter dem Wand auch vibriert.
Ah, okay.
Rührmaschinen, Silo.
Ja. Ach, dann hat es im Haus vibriert.
Genau.
Ja.
Also der Nebennachbar hat das natürlich,
ja,
mitbekommen und Natürlich, wir haben immer versucht, dass wir unter den Maschinen, soweit es möglich ist, nicht vibriert, aber auch keinen Lärm macht, alles Mögliche versucht. Aber bei Silo zum Beispiel kann man gar nicht machen, weil nachts müssen wir natürlich vom Silo Mehl und alles Mögliche rausholen. Und das war das Zweite. Und bei Dritten haben sie gesagt, bei Google haben sie gesehen, hinten im Hinterhof, obwohl niemanden gestört hat. Wir konnten mit unserem Auto im Hinterhof abstellen, einladen, ausladen. Da war ein Vordach.
Ja.
Damals, vor 18 Jahren, haben sie diese Vordach 1 Meter zu weit gebaut.
Ui.
Wir mussten das alles wegreißen. Und wenn wir bei Regen und Schnee und wirklich bei der Kälte rausgehen mussten, war direkt vor die Tür. Also war ganz, ganz extrem, weil wir konnten kein einziger Eimer oder sonst noch was rausstellen. Mussten wir alles abbauen. Alles nach innen nehmen dann eben. Okay. Keine leere Kisten, kein Leergut, gar nichts rausstellen.
Und man war im Grunde dann sozusagen ungeschützt im Wetter draußen.
Genau.
Und wenn es gegossen hat, dann war es auch gefährlich, dass die Ware nass geworden ist.
Ja, natürlich, einladen, ausladen war natürlich schon ein großes Problem. Nass geworden, windig, was auch immer war.
Ja, aber das heißt im Grunde Lärm und Bürokratie. Und wie war das mit dem, gab es damals schon Fachkräftemangel?
Damals gab es keine Fachkräftemangel. Warum? Es waren noch nicht diese Gesetze mit der Mutterschaftssystem, dass die Papas auch Mutterschaftsurlaub bekommen können. Dann war es auch, glaube ich, der Hartz IV auch noch nicht.
Ja.
Da hatten wir eigentlich keine Probleme. Aber nach ein paar Jahren hat es dann begonnen, eine Dame nach der anderen schwanger zu werden. Ich glaube, wir haben 6, 7 Damen damit verloren, weil die sind dann nicht mehr wieder zurückgekommen. Haben vielleicht nächste Baby gemacht oder umgezogen oder sonst auch anderweitig orientiert. Und also das war ein richtiger Umbruch.
Also das waren dann die Konditoreiverkäuferinnen?
Das war ja nur Produktion, das waren meistens die Konditoren.
Ah, die waren die Konditorinnen?
Die Konditorinnen, die schwanger geworden sind.
Okay.
Und natürlich vom Bäcker oder auch von dem Konditoren waren ja die auch Kinder bekommen, haben sie gesagt, wir gehen danach ja auch zum Mutterschaftsurlaub, weil die dürfen ja auch schon inzwischen nehmen.
Ja.
Papis.
Ja, wie gefällt Ihnen das nicht so oder wie ist es?
Also, was heißt gefallen? Natürlich brauchen wir Kinder, Familien, selbstverständlich. Ohne dem geht es auch natürlich nicht weiter. Aber eine Gesetzänderung wirkt sofort auf kleine Geschäfte zuerst. Also fängt nicht von der großen Firma an und runter, sondern fängt gleich von den kleinen an. Und das macht sich dann sofort bemerkbar bei kleinen Geschäften. Also jede kleine, vielleicht normale Gesetzänderung, Regelung, Vorschriften fängt immer von dem Kleinen an.
Also auch unabhängig ist von Mutterschaftsurlaub oder Vaterschaftsurlaub.
Ja, ne? Das hat man sofort gemacht, wenn man natürlich 10, 12 Mitarbeiter hatte und die sind 4, 5 Frauen. Eine nach der anderen, das war wie so eine Mode, ja. Du hast auch ein Kind, ich will auch ein Kind haben, so ungefähr. Das war wie eine Mode und das hat eine nach den anderen gezogen. Auf einmal mussten wir wirklich von null Mitarbeiter ausbilden, lernen, anlernen.
Von ganz von vorne.
Ja, und das war richtig.
Das heißt, am Anfang war es weniger mit dem Fachkräftemangel, aber es ist dann zunehmend ein Fachkräftemangel geworden. Wenn Sie so im Nachhinein, das liegt jetzt ja 30 Jahre zurück.
Nicht so lange.
25.
Wir haben 90 umgezogen, bis vor 5 Jahren waren wir dort.
Okay.
18 Jahre waren wir in dieser großen Backstube.
Wie ist das dann, wenn man, fühlt man sich da von der Bürokratie schikaniert?
Die Auflagen sind natürlich so hoch, dass man als Mieter sich das gar nicht leisten kann und dann auch nicht als Handwerksbetrieb, weil die Kosten sehr, sehr hoch ist. Man muss dann mindestens die nächsten 20 Jahre ausrechnen, dass man das investiert und das mal wieder reinholen kann. Aber wo die Immobilie selber nicht gehört, natürlich überlegt man sich, ob man 400.000 Euro mal investieren muss, weil die Auflagen sehr hoch sind. Die fangen an, die Böden müssen gemacht werden, die Fenster müssen erneuert werden, ja, die Türen. Und wissen Sie, die Produktion ist ja klar, muss ja auch noch laufen.
Und haben Sie oft Ihre Maschinen erneuert oder wie lange sind die gelaufen?
Also in der Regel sind die Maschinen 10 Jahre zu laufen.
Ja, und
da
okay.
muss man natürlich erneuern, ob das von der Stromverbrauch ist oder von dem ja. neuen System oder von der Service. Aber wir haben natürlich auch alte Maschinen gehabt, wo wir mindestens sogar so mein Mann von seiner Lehrzeit mitgebracht hat.
Aha, okay. Weil die also komplett abgeschrieben waren.
Ja, das sind totale Raritäten, die kriegen sie gar nicht da.
Ja.
Aber waren natürlich auch Maschinen, wo wir gezwungenermaßen wegschmeißen mussten, weil die Gewerbeaufsicht dann gesagt hat, das geht gar nicht. Das dürfen sie nicht mehr hernehmen. Das gab es auch.
Aha, okay.
Weil wir selber vielleicht dran gehängt haben, aber gesetzliche Bestimmung hat das nicht zugelassen.
Ist das in anderen Ländern auch so?
Nein. Wir haben zum Beispiel unseren großen Ofen, wie viel Quadratmeter? Mindestens 7-8 Quadratmeter große Ofen zum Beispiel haben wir nach Polen verkauft.
Okay.
Abgebaut, mitgenommen und bei ja. denen gibt es nicht diese hohe Regelung und Gesetze.
Wie beurteilen Sie das? Das hat ja viel mit Lärmschutz zu tun, das hat ja viel mit Umweltschutz zu tun, ja. das hat viel mit Energieeffizienz zu tun. Ja. Sind wir da als Land zu hart?
Also in der Regel, das was läuft, sollte man natürlich nicht kaputt machen oder ändern. Natürlich Verbesserungen muss es geben. Eine Seite, wenn man natürlich so überlegt, wenn der Gewerbeaufsichtsamt nie Vorschriften gibt, vielleicht würden wir nie neue Geräte oder Erneuerungen treffen im Geschäft. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber es ist schon richtig krass, muss ich sagen. Also es wird richtig drauf bestanden.
Okay, das heißt harte Umsetzung.
Genau, also ob sie wirklich finanziell sich leisten können oder wie sie das finanziell um die Runde bekommen können, das wird gar nicht darüber gedacht oder erklärt oder gesagt, sondern das muss erneuert werden. Schluss auf.
Und Sie haben selber eine Ausbildung als Konditoreiverkäuferin gemacht.
Genau.
Wie war das?
Wie
haben
war
Sie
das
gern gemacht?
Also 1986, Oktober, habe ich angefangen mit null Deutsch.
Ja.
Ich habe natürlich gar nichts verstanden, weil die Schule davor, mit 11 Jahren bin ich nach Deutschland und 4 Jahre war ich in der Hauptschule. Und in der Schule war ja so, waren die Lehrer türkisch und ganze Klasse, Mitschüler waren alle Türken. Und da haben wir natürlich nie Deutsch geredet.
Ja.
A- und B-Klasse gab es. Und ich glaube, in der Zeit haben wir auch nicht so weitergedacht, hey, ich soll Deutsch lernen, ich muss Deutsch lernen, so ungefähr. Einfach so lala. Aber sehr, sehr gerne bin ich in Schule. Mein Lieblingsfach war sogar Mathe.
Aha.
Und 86 bin ich her, hat mich natürlich schon die ersten 6 Monate sehr, sehr schwer gehabt, weil ich habe fast niemanden verstanden.
Hatten auch wenig Freunde, die nicht türkisch waren?
Gar keine.
Gar keine?
Es waren hauptsächlich alle Deutsche.
Ja.
In der Zeit, wir waren 5 Lehrmädchen.
Ja.
Einer hat den anderen immer aufgepasst. Also die Älteste, die im dritten Lehrjahr war, hat immer auf den Kleinen aufgepasst und so gezeigt, so erklärt.
Ja, ja.
Ging es runter.
Ja.
Aber wir haben auch sehr, sehr gute Flair-Leiterin gehabt. Frau Hünnenen hieß sie und sie war aus Finnland. Sie war auch sehr, sehr perfekt, sehr ordentlich, sehr gut. Also sie hat nicht nur die Arbeit erklärt, sondern auch, wie man sich benimmt, wie man sich verhält. Ja, also das war alles mit Kombination.
Das hat man ja Sozialkompetenz-Ausbildung.
Ja, also alles mit kombiniert.
Ja.
Und nach dritte Lehrjahr, wo ich dann Prüfung abgeschlossen habe, war ich die Erstbeste in der ganzen Schule.
Oi.
Und
toll.
Das war natürlich sehr große Freude und Preise
bekommen. Und Sie konnten dann aber perfekt Deutsch?
Natürlich.
Ja.
Ab zweiten Lehrjahr war ich schon so weit sehr gut in der Schule, dass man wirklich alles verstehen konnte.
Das heißt, im Grunde, sobald Sie die berufliche Bildung begonnen haben, hat bei Ihnen auch das Deutschlernen richtig begonnen.
Genau, genau.
Und wenn Sie heute zurückblicken, würden Sie diese gleiche Ausbildung nochmal machen?
Absolut.
Ja, wieso?
Wieso? Also als erstes in diesem Beruf, Kommunikation ist wirklich sehr wichtig. Als nächstes handwerkliche Geschick, das ist mein Lieblingsfach, ist egal, was ich mache, mache ich sehr, sehr gerne. Da ist alles dabei, Schleifen binden, Verpackungen machen, dekorieren, Torten schneiden, präsentieren, Fensterdekoration, das ist alles dabei, was man Bewegung, Stehen, ja, ist alles dabei. Und das ist natürlich sehr, sehr schöne, vielseitige Beruf, wo viel Kombination dabei ist. Also wird nie langweilig.
Wenn man dann eine Verkäuferin ist, hat man da auch Einfluss, was für Torten gemacht werden oder was für Spritzguss gemacht wird oder wie, ne, die auf die Torten darauf? Denn Sie sehen ja, was die Kunden mögen.
Ja, genau. Also wir sind die Brücke zwischen Konditorei und Verkauf.
Ja.
Kunden und Konditorei, Produktion. Diese Brücke binden wir natürlich,
ja,
weil wir dann sagen, okay, diese Art von Geschmack, diese Sorte, diese Dekoration, dieses Aussehen kommt viel, viel besser an, wird gefragt, wird gerne gekauft. Und so wird das dann eben unsere Bestellungen gemacht, das heißt die Backstube produziert. Hat
und dann
man natürlich großen Einfluss.
Also das im Grunde, und das heißt, Sie sind eine Brücke auch zur Produktion,
genau,
und geben im Grunde auch Rückmeldungen, was die Kunden gerne haben oder was, genau, sie nicht so mögen.
Genau.
Wann haben Sie Ihren Ehemann kennengelernt?
1900, nach der Lehre,
ja,
habe ich meinen Chef, nahe gekommen und eben geheiratet.
Okay, und jetzt hat er mir gerade vorher erzählt, dass er eigentlich 7 Tage die Woche im Büro sitzt,
ja,
und Papierarbeit macht.
Ja.
Also am Rechner natürlich, ja, heute. Aber dass im Grunde die Administration und die Auflagen und die Pflichten in der Betriebsführung, die sind so aufwendig, dass er eigentlich sich kaum um das Thema Marketing, Vertrieb oder sonst was kümmern kann.
Genau, also Bürokratie ist unheimlich viel gestiegen. Alles, was wir tun, sagen, ob das über Mitarbeiter ist, ob das für die Kunden sind, ob das für die Lieferanten sind, ob das fürs Geschäft ist oder inzwischen für die Banken, für einen Steuerberater. Also man muss immer, immer mehr alles dokumentieren, alles beweisen, alles wirklich soweit vorbereiten.
Es gab ja mal die Entscheidung, dass Sie auch für eine Brezel einen Bon geben müssen.
Genau, das haben wir sogar umgesetzt.
Wie war denn da die Umsetzung?
Ja, Umsetzung ist als erstes nur ausgeben. Also sie müssen nur finanzieren, bezahlen. Kassenfirmen, die haben natürlich in der Zeit einen Boom gehabt, wo sie alles neu programmieren mussten, entsprechend programmieren.
Wie viel hat Sie das als Geschäftsinhaberin gekostet, diese Umstellung, damit jeder Kunde einen Bon bekommt?
Also Umstellung fängt ja natürlich schon mit Strom erstmal, ja, mit Stecker an. Das muss erst richtig in richtige Stelle angelegt werden. Danach geht der Internetanschluss.
Ja.
Danach die Kassen selber als Hardware. Und dann dazu Drucker, Scanner, ja, EC-Gerät. Und dann geht es noch dieses inhaltliche Programm, dass das wirklich alles richtig aufgelistet ist. Breze,
ja,
jede, was wir im Moment um die 500 Artikel im Geschäft haben, hat alles eigene Artikelnummer, eigene Name, hey, hey, eigene Zutatenliste. Das ist natürlich mit der Zeit ist dann eben programmiert worden, so dass wir dann eben arbeiten konnten.
Aber da haben Sie ja eine 5-stellige Investition gehabt.
Mehr, ja.
Ja?
Ja. Ja.
30.000, 40.000?
Ja, für drei Geschäfte um die 20.000.
Okay, das ist natürlich dafür, dass, wie haben Sie das erlebt? Als Misstrauensvotum des Staates oder was war das?
Oh, das würde ich nicht so habe ich die Gedanken nicht gehabt, auch nicht, nein. Einfach aktualisieren, sage ich mir mal. Natürlich wird auch darauf geachtet, dass das entsprechend richtig boniert ist, richtig die Steuer bezahlt wird und auf Aktuelles sind, weil inzwischen kann ja auch natürlich auch der Finanzamt schon ihre Kasse im Sitzen bei denen im Schreibtisch ablesen. Den Programm mussten wir auch noch einsetzen lassen. So habe ich nicht empfunden. Ich habe eigentlich immer den Vorteil, immer das bessere System gesehen.
War es dann auch ein besseres System?
Schon, ja. Also ja, Nachhinein auf alle Fälle. auch für die Mitarbeiter viel sicherer. Man muss immer den Rückgabegeld eingeben. Okay. Man weiß genau, wie viel Kuchen man von dem. Man kann viel besser kontrollieren, bevor man vielleicht Storno machen muss, kann man verbessern auf dem Bildschirm. Also hat schon Vorteile. Also man darf nicht nur die Nachteile sehen.
Das heißt, es gibt auch gut richtige Vorteile, wenn der Staat Auflagen macht.
Ja.
So, jetzt dann haben Sie im Grunde die Zahl Ihrer Geschäfte von 5 auf 2
reduziert.
Und die Backstube?
Komplett aufgelöst.
Wie war das für Sie?
Ja, das war natürlich schon sehr, sehr schwierig. Als erstes natürlich, wir haben mindestens 10, 12, 15, sogar bis 18 Jahre unsere Mitarbeiter gehabt. Das war fast eine Familie für uns. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir das da irgendwo unterkriegen, weil hier, wo wir jetzt sind, ist eine reine Konditorei. Da haben wir natürlich nicht diese Größe, dass wir 4, 5, 6 Konditoren brauchen. Deswegen mussten wir entsprechend jeden nach Hause schicken oder wirklich versuchen, andere Geschäfte unterzukommen.
Mussten Sie kündigen?
Ja.
Aufgrund der Auflagen?
Auflagen, ja.
Und wie haben die Mitarbeiter reagiert?
Ja, natürlich. Schweren Herzen, muss ich sagen. Schweren Herzen. Schweren Herzen.
Und da haben Sie dann natürlich auch Fachkräfte verloren?
Natürlich.
Und die sind die hierher mitgekommen?
Nein, nicht alle.
Weil?
Weil wir hier kleine Produktionsfläche haben.
Ja, okay.
Kleine
Produktionsfläche. Das heißt, so viel brauchen Sie dann auch
genau.
Gar nicht.
Mhm. Wir haben natürlich entsprechende Reinigungskräfte gehabt, Bäcker gehabt, Konditoren gehabt, Fahrer gehabt.
Ihr wart ja ein mittelständisches Unternehmen, wahrscheinlich.
Ja, wir haben insgesamt um die 50 Mitarbeiter gehabt damals.
Ja, und was passiert jetzt eigentlich? Eine Stadt braucht ja das Brot backen. Wo wird das, wie findet das heute statt?
Heute findet in Großbäckereien statt. Hauptsächlich in Großbäckereien statt, wo der Riesenanlage ist. Teig oder Mehl, die ganze Zutaten wird ja inzwischen alles vollautomatisch abgewogen. Zutaten kommen alle dazu, was man braucht. Geht der ganze Gang durch und Ende der Fläche, sag ich mal, Ende der Maschinen, nach dem Backen kommen die in die Kisten und dann können die weitergefahren werden. Also Sie müssen wie so eine Laufbahn vorstellen. Vom Silo, Zutaten, Misch, Rührmaschine, danach Formmaschine eben.
Also im Grunde ist es voll automatisiert.
Absolut.
Und dann wird die Backware an die Filialen ausgeliefert. Hat das die Anforderungen an eine Konditoreiverkäuferin verändert? Oder ist das gleich geblieben?
Ja, das hat sich schon verändert natürlich. Diese individuelles Geschmack, anderes Geschmack, besseres Geschmack, bessere Qualität. Ja. Das geht natürlich dann schon ab dann beim Verkaufsgespräch, beim Erklären, beim Zeigen, beim zum Probestück geben.
Und wahrscheinlich, wenn man dann Filiale einer Großbäckerei ist, dann wird einem ja auch vorgeschrieben, wie man das Fenster dekoriert.
Genau. Oder inzwischen gar keine Fenster mehr. Gibt es ja Geschäfte, jetzt haben sie keine Fenster mehr, haben sie alles leer und entweder können sie dort sitzen oder sonst noch etwas oder Verkaufsstelle. Fenster ist nicht abgeschafft worden.
Das heißt, für die großen Firmen wird eigentlich alles automatisiert und dann im Vertrieb standardisiert.
Genau.
Und Sie sind ein kleineres Unternehmen, Sie entscheiden noch, wie Sie Ihr Fenster dekorieren, Sie können noch direkt ein Stück die Kundenbedürfnisse nehmen und weitergeben an die, wo backen Sie?
Wir backen hier bei uns in den nächsten Räumlichkeiten.
Aha, ja. Und da haben Sie im Grunde jetzt alle Auflagen erfüllt?
Der Weg ist viel kürzer.
Ja.
Man hat direkten Kontakt mit Kunden, mit entsprechenden Wünschen natürlich auch. Und es geht dann viel, viel schneller als für natürlich Großfirmen.
Und das heißt, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte für ein großes Firmenjubiläum, möchte ich so und solche Torten haben oder die Gebäckstücke, dann können Sie individuell backen.
Sogar mit speziellen Geschmack. Ohne Alkohol, ohne Creme, vielleicht ohne Sahne,
ja.
Vegan, vegetarisch, was auch immer ist. Also kommen immer mehr Wünsche.
Ja, und jetzt sind Sie da, also haben Sie sich verkleinert. Das war ein schmerzvoller Prozess. Einige der Mitarbeiter mussten gehen. Einige sind geblieben
ja.
Und sind hier, haben aber jetzt einen längeren Weg. Ne?
Oh, es geht, die sind alle in München.
Ja,
ich bin aber sehr, sehr gut in München.
Okay. Ja. So, jetzt werdet ihr jetzt alle miteinander älter oder kriegt ihr auch junge, neue Kräfte?
Wir haben im Moment zwei Azubis für den Verkauf. Eine ist im dritten Lehrjahr, der andere ist im zweiten Lehrjahr. Also sind wir dabei. Das sind natürlich Asylanten, die wir wirklich Gott sei Dank so weit gebracht haben, dass sie zumindest in der Schule so weit lernen können, dass sie verstehen können und so weit mitkommen können.
Woher kommen Sie?
Eine kommt aus Afghanistan und eine aus Nigeria, Afrika.
Ja, okay.
Sagen wir mal so.
Ja. Und wie viele Bewerbungen haben Sie gehabt?
Eigentlich fast gar nicht.
Und wie haben Sie dann Ihre beiden Auszubildende gewonnen?
Also wir arbeiten ja mit BFZ zusammen. Wir beliefern ja denen Catering. Und durch diese Kontakte haben wir...
Das Berufsförderzentrum.
Ja, genau. Ja. Habe ich ein paar Damen kennengelernt und dann haben wir so ein bisschen geschildert. Und haben sie gesagt, jawohl, ich habe zum Beispiel jemanden da, zuerst mal zum Praktikum machen, mal anschauen und dann vielleicht mal einsteigen, zum Azubi in Schule zu schicken. Und so sind wir dann eben drauf gekommen. Also mit Hilfe schon Berufsfördermittel.
Jetzt sind Sie ja damals als junges Mädchen aus der Türkei, haben den gleichen Beruf gelernt, haben Deutsch gelernt, waren an der Berufsschule und haben Spaß an diesem Beruf gehabt. Ist das für die beiden, für den Jungen und das Mädchen dasselbe heute?
Nein, leider nicht. Leider nicht.
Weil?
Leider nicht. Der Unterschied ist, die mussten in ein anderes Land und die müssen sich hier einen Fuß fassen, damit sie Aufenthaltserlaubnis bekommen können, damit sie Arbeitserlaubnis bekommen können, damit sie eben Geld verdienen und nicht an den Ämtern bleiben müssen. Ganz, ganz andere Situation als wie meine Zeit und meine Situation. Ich bin natürlich mit meinen Eltern hergekommen. Meine Eltern, meine komplette Familie sind alle im Krankenhaus. Ich habe gesagt, ich gehe nie mehr ins Krankenhaus, ich mag das nicht. Ich gehe lieber Konditorei.
Yeah.
Und bin ich an Süßen hängen geblieben. Aber wie gesagt, die Situation ist schon ganz anders. Und die haben auch ganz andere Gefühle. Tun natürlich unheimlich schwer mit Sprache schon als erstes.
Yeah.
Die sind wirklich intelligent, fleißig, zuverlässig, gar keine Probleme. Aber natürlich mit Fachbegriffe. Mit Schulunterrichten schon Probleme.
Ist die Berufsschule moderner geworden mit der Zeit? Oder wie sehen Sie das heute?
Also es hilft nicht, wenn der Schule alleine modern wird, wissen Sie.
Ja.
Haben die natürlich schon ein paar Unterrichtsthemen schon verbessert, geändert, aktualisiert, an die neue Zeit angepasst. Aber auch an diesem Grundausbildungssystem sollte was geändert und verbessert und aktualisiert werden. Jetzige Jugendliche fangen viel zu spät an mit der Lehre. Also ist es schon die Frage finanziell, wie komme ich um die Runde?
Ja.
Dauert viel zu lange, 3 Jahre. Wenn man mit 16 anfängt, ist 3 Jahre voll okay. Bis 19 ist man ausgelernt, da kann man schon Geld verdienen, bis dahin ist man vielleicht daheim. Aber jetzige Jugendliche fangen viel später an.
In und Österreich dann, fangen sie mit 15, 16 an, in
ja,
der Berufsausbildung und
ja.
bei uns hier mit 19, 20.
Ja. Und dann geht es los, wie komme ich um die Runde, wie tue ich mich finanzieren, weil alleine zum Beispiel auch Handwerksbetriebe zahlen natürlich auch sehr niedrige Berufsausbildungsvergütung als wie Banken oder andere Versicherungen oder andere Großfirmen. Also ist es auch von einer Seite auch eine finanzielle Sache. Kann ich lernen oder gehe ich arbeiten oder gehe ich studieren? Also auch der Auswahl ist in der Hinsicht so groß, dass man fast nicht mehr an dem Azubi-System hängen bleiben möchte, wissen Sie?
Schon ja, aber was jetzt gibt's ja, wir reden ja ganz wenig über Politik, aber es gibt ja nicht wenige Menschen, die sagen, man muss die Ausbildungsvergütung, die Mindestausbildungsvergütung deutlich anheben. Was würde das für Sie bedeuten?
Was würde für mich bedeuten? Was bedeutet eigentlich das für die Lehrlinge? Bekommen 600 Euro, ich glaube, wo ist die Grenze? Ab dann wird versteuert. Da komme ich nicht mit. Ich meine, das ist einfach eine Lehrzeit, haben die sowieso das Minimalste verdient und das wird dann noch versteuert. Was bleibt dann nachher noch übrig? Von der anderen Seite gehen die dann zum Sozialamt oder die müssen ins Sozialamt gehen oder zur Sozialhilfe gehen, damit sie Geld bekommen, damit sie überhaupt um die Runde kommen. Wissen Sie, dieses System ist natürlich schon recht, recht schwer.
Also Sie meinen, dass man da, was das Thema Steuer auf Auszubildendenvergütung betrifft.
Steuerfrei. Ja. Genau, steuerfrei.
Wie erklären Sie sich neben dem Thema Ausbildungsvergütung für Bewerber, die jetzt schon etwas älter sind, wie erklären Sie sich den Fachkräftemangel im Konditoreigewerbe?
Fachkräftemangel. Also inzwischen gibt es natürlich sehr große Auswahl draußen auf dem Markt. Und München ist wirklich eine sehr teure Stadt. Und dadurch als erstes die Gedanke, wie komme ich um die Runde, um die finanzielle Runde. Und dieses System natürlich führt schon, dass man woanders hingeht, dass man woanders andere Anbieter zur Auswahl nimmt.
Und ist eine Konditorei attraktiv genug für junge Menschen?
Attraktiv genug hat natürlich nicht diese Aufstiegschancen wie bei alle anderen Firmen vielleicht, aber auf alle Fälle.
Und was hat ein junger Mensch davon, wenn er bei Ihnen eine Ausbildung macht? Was ist das Besondere? Ich meine, Sie haben vorher mit einem Lächeln im Gesicht, haben Sie gesagt, wie Ihre damalige Filialleiterin Ihnen ganz viel beigebracht hat. Machen Sie das auch so mit den jungen Menschen?
Ja, natürlich. Ob man zusammen dekoriert, Theke einrichtet oder unsere Gebäck schlichtet oder auch je nach Zeit schicke ich da auch zum Konditorei, zum Produktion, dass sie wirklich eine Erdbeertörtchen mitmachen können, Obstkuchen mitmachen können, zumindest Käsekuchen machen können, ja. Zumindest Biskuit backen können, dass sie zumindest wissen, wie das Ganze
läuft. Also die machen auch selber?
Ja, genau. Ja. Also ich schicke alle meine Verkaufslehrlinge auch in die Backstube, in die Produktion, okay. Damit die das eben wissen, wie das funktioniert. Ich sag's mir als erstes, kriegt man, glaube ich, schon ein bisschen von daheim auch ein bisschen was mitbekommen. Also das muss einen einfach legen, so wie ich möchte Schneider werden, ich möchte Metzger werden oder ich möchte Konditor werden. Das muss einfach denjenigen wirklich von in sich kommen. Und der Rest entwickelt sich dann mit der Zeit. Und natürlich Unterstützung von Arbeitgeber, von der Chef, Chefinnen, was auch immer ist. Wagen, diesen Beruf zu lernen, sage ich mal, alle unsere Jugendlichen.
Ja, aber jetzt redet man ja im Grunde drüber, dass das Handwerk generell, aber natürlich auch Bäckereien und Konditoreien, Hotel- und Gaststättengewerbe, die bekommen kaum immer weniger Auszubildende. Was löst das bei Ihnen aus? Oder wie gehen Sie dagegen vor?
Also wir gehen vor, indem wir wirklich auch manchmal schwierige Fälle, so wie jetzt Asylanten oder ohne Deutsch oder sonst auch was, denen Möglichkeit und Chance geben, dass sie wirklich einsteigen können.
Ja.
Das nehmen wir in Anspruch und setzen auch um. Als nächstes haben wir jetzt noch eine Person, wird dann, glaube ich, Ende des Monats kommen, auch mit sehr wenig Deutsch. Ansonsten sage ich, der Alternative ist einfach da, dass die jungen Menschen sehr gerne studieren möchten. Also Studium ist ja schon fast oberster Platz. Nur studieren, studieren, studieren. Praktisch wird fast kaum umgesetzt.
Es gibt auch ganz viele Studienabbrecher.
Ja. Und das ist schwierig, die Mitte zu finden.
Sind wir ein Land, das vergeistigt wird und handwerkliche Arbeit nicht mehr wertschätzt?
Also meine Gedanke ist vielleicht spätestens oder mindestens in 10 Jahren können wir unsere Torten aus der D3-Drucker essen.
Aha.
So kommen wir dahin.
Und finden Sie das gut oder nicht gut?
Ganz schlecht.
Weil?
Ist nichts mehr Persönliches da. Die Maschinen machen unsere Handarbeit. Die Maschinen werden dann unsere Handarbeit übernehmen.
Und was wird der Mensch machen?
Ja, die Roboter produzieren, oder? Oder essen.
Da, spannend. Das heißt, die Torten kommen aus dem 3D-Drucker und der Mensch baut die 3D-Drucker, was natürlich heißt, dass es nicht mehr den Bäcker gibt, sondern den 3D-Drucker-Spezialist und den Konsumenten.
Genau, also dieses Internetsystem, seit es natürlich Internet gibt, gibt es natürlich dadurch, auch die Maschinen, ist egal, welche Maschine. Früher gab es zum Beispiel auch nicht einmal Brezenmaschine
oder
Tortenschneidemaschine. Es ist ja alles produziert worden. Das ist von Personen produziert worden, die damit, sich damit befasst haben. Ja? Also hauptsächlich natürlich für die großen Betriebe, die auch dieses Geräte kaufen können oder sich finanzieren können. Weil Geräte, Maschinen, wenn sie kaufen, können sie von Steuern absetzen. Aber unser handwerkliches Geschick, handwerkliche Arbeit, Arbeitszeit, können sie nicht absetzen. Sie müssen sogar noch mehr Steuern zahlen. Das ist auch so eine Sache. Und also die Richtung geht eigentlich dahin für die Zukunft, eigentlich für alle Handwerksbetriebe. Das ist völlig egal, ob das eine Schreinerei ist oder Metzgerei ist oder Dachdecker ist. Und das heißt dann, der Intelligenz steigt immer mehr von Menschen, arbeiten viel mit Internet, viel mit Computer, viel mit Programme, ja. Aber auf der anderen Seite bleibt das Handwerkliche, wo man wirklich tun muss, tun. Es hilft nichts außer tun. Es muss getan werden, ja. Aber da geht nichts vorwärts. Und das ist im Sackgasse. Also das ist im Kommen.
Kann es sein, dass trotzdem ist noch Menschen gibt, die wirklich handwerklich die Torte haben möchten vom Konditor?
Natürlich.
So, aber dann wird doch sozusagen, dann ist es ja kein Aussterben des Berufes, aber er wird vielleicht in einer Nische.
Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, die neue Generation hat nicht mehr diese Pflicht, Nachfolger zu werden. Früher war das gang und gäbe, mein Vater ist Arzt, ich bin Arzt geworden, mein Vater ist ein Bäcker, ich gehe auch in diesen Fußstapfen, der hat für mich aufgebaut, ich habe gelernt, gewusst und kann ich weiterführen. Aber jetzige Zeit ist es ja so, dass die dann nicht mehr die Jugendlichen nicht mehr sich verpflichtet fühlen, das Nachfolger zu werden von Eltern oder von den Betrieben, wo sie Eltern haben, wissen Sie. Und das ändert natürlich auch diese System.
Wer wird in Ihrem Betrieb mal Nachfolger?
Meine Tochter auf alle Fälle nicht, sie ist Bankerin geworden.
Ja.
Aber wer weiß. Kann ja jederzeit umsteigen und sagen, Mama, okay, ich bin da.
Das wäre die eine Möglichkeit. Ist das Thema noch weit weg für Sie?
Für mich ist noch weit weg, ja.
Ja.
Aber ansonsten dann, ja, gibt es natürlich, wenn man wirklich dann verkaufen müsste, am besten Handwerksbetriebe weiter verkaufen, sodass sie dann wirklich zumindest 80% gleich weiterführen können.
Aber eigentlich, was Sie ja sagen, ist, dass die Konditoreiverkäuferinnen und Verkäufer ein aussterbender Beruf sein wird.
Ja, die Verkäuferinnen und Verkäufer sind eigentlich schon inzwischen schon seit langem mit Zange ausgetauscht worden. Das heißt, dieses Selbstbedienungssystem. die sind ausgetauscht worden, weil wirklich, das ist schon Zeichen, dass schon Mangel schon längst auf dem Markt ist.
Ist das eigentlich ein ganz normaler historischer Prozess, dass Berufe absterben und neue Berufe entstehen, dass beispielsweise die Konditoreiverkäuferin oder der Bäcker als Beruf stirbt und der Drohnentechniker oder der 3D-Drucker-Spezialist wächst? Ist das ein historischer Prozess?
Ein ganz natürliches, normales Prozess. Da, wenn wir mittendrin sind, da müssen wir auch durch. Sonst gäbe nie Neuigkeiten, sonst könnte ja die Menschheit vom Steinzeit geblieben und bis heute, stellen Sie mal vor, das wäre ja unmöglich. Also sind wir immer mit Änderungen, Klima, Änderungen, Neuigkeiten. Internet hat natürlich unheimlich viel, das Welt, Roboter, das ganze System viel verändert.
Das heißt, Sie sind auf der einen Seite traurig.
Ja.
Und auf der anderen Seite sehen Sie die Notwendigkeit.
Genau. Notwendigkeit in dem Hinsicht für Handwerksbetriebe, die wir wirklich viel Zeit und auch Nerven investieren müssen. Da sollte andere Regelungen und andere Gesetze geben, andere Versteuerung geben, dass die Menschen, die wirklich mehr in der Hand haben. Lohnnebenkosten sind zum Beispiel sehr hoch. Ich könnte heute locker 3 Mitarbeiter einstellen. Kann ich aber nicht, mein Lohnkosten steigt dann und dann komme ich nicht um die Runde mit meinen Einnahmen und Ausgaben.
Das möchte ich nochmal verstehen. Wofür würden Sie die 3 Menschen einstellen?
Ich würde 3 Menschen für den Verkauf und für Produktion einstellen, wo ich dann selber mich ein bisschen zurücksetzen kann und andere Sachen mich befassen kann. Viel mehr Büroarbeit, viel mehr sonst noch, was die Umgebung läuft. Neuigkeiten, Erneuerungen würde ich sehr gerne umsetzen.
Aber wenn Sie selber sagen, dass das Berufe sind, wo die Menschen immer weniger hingehen, würden Sie die 3 dann finden?
Also Fachpersonal finden, das ist sowieso so eine Rarität geworden. Rarität geworden. Was man natürlich machen kann, zumindest, dass derjenige vielleicht mal woanders gearbeitet hat in der Gastronomiebranche, dass man denjenigen wirklich noch weiter anlernt und soweit erklärt und in diesem System rein wachsen lässt und dann sagen, okay, jetzt ist soweit 3-4 Monate, derjenige ist wirklich sehr selbstständig, denkt mit, macht mit, kann soweit alles, kennt die Ware, kennt die Zutaten und dann kann man natürlich zurückziehen und eigene Arbeit machen, ja.
Aber das heißt im Grunde, Sie würden sehr viel stärker dann auch versuchen, Menschen, die ungelernt sind, so ein Stück reinzubringen.
Sonst haben Sie keine Chance. Wissen Sie, wie viel Arbeiten da liegen bleibt oder wie viel neue Kuchensortiment, neue System, neue Möglichkeiten oder Erneuerungen, was auch immer, oder dekorieren. Das bleibt, da kommt man nicht vorwärts, weil es tagtägliche Arbeit zuerst gemacht werden muss, weil wir einfach zu knapp sind, weil wir einfach nicht die richtigen Personen da sind, die immer Betreuung brauchen. Bleiben immer andere Arbeiten zurück.
Aber Sie haben sich damit, im Grunde haben Sie sich entschieden, junge Menschen, die aus schwierigen Bedingungen kommen, denen einen Einstieg zu ermöglichen. Nachdem es sozusagen der Run auf die Konditoreiverkäuferin so nicht mehr gibt. Das heißt, aus der Not heraus haben Sie gesagt, ich muss im Grunde ungelernte oder angelernte Arbeitskräfte beschäftigen.
Genau, das war das einzige Alternative, wenn Sie sonst gar keine Möglichkeiten oder Angebot haben.
Aber dann muss die Besteuerung des Unternehmens sich auch deutlich verändern, um dieses Wachstum in diesem Feld der Arbeit tatsächlich zu ermöglichen. Wir haben ja in Deutschland 2,2 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34, die an- und ungelernt sind. Und die im Grunde hier wahrscheinlich, die würden Sie auch in eine Ausbildung bringen?
Ja.
Schaffen Sie das?
Ja, schafft man schon. Wie gesagt, es muss entsprechend für die Betriebe oder meinen Sie nur für unser Betrieb schon ein bisschen leichter gemacht werden. Aber bei unserem System zum Beispiel haben wir 6 Monate als Praktikum gehabt, unverbindlich. Ja. Und wir haben soweit mit Deutsch lernen, zeigen, erklären, mitmachen. angefangen. Ja. Die 6 Monate haben wir sehr, sehr gut genutzt. Und danach haben wir gesagt, okay, wir nehmen den als Azubi an.
Okay, das heißt, es gab so eine Art Probezeit.
Genau, ja. So haben wir den Weg genommen. Und das war natürlich schon gute Startmöglichkeit.
Okay, das heißt, Sie als handwerklicher Betrieb würden Menschen, die wenig Qualifikation haben, nehmen, sie ausbilden, wo immer möglich in eine Berufsausbildung bringen. Sie würden auch gerne mehr Menschen beschäftigen. Genau. Aber die Betriebswirtschaft, und das heißt insbesondere die Besteuerung des Unternehmens, ist so hoch. Ja. Sind es nur die Lohnnebenkosten oder sonst auch noch was?
Lohnnebenkosten und auch, was gibt es noch für Steuern? sonst auch. Auch überhaupt, wir werden einfach so versteuert wie Großfirmen, obwohl wir natürlich dagegen sehr, sehr hoch leisten müssen und entsprechend auch Einnahmen und Ausgaben und auf ehrlicher Weise arbeiten möchten und wollen. Schon natürlich sehr hoch. Schon sehr hoch.
Müsste es für kleine Unternehmen andere Steuersätze geben?
Absolut. Das wäre die Zukunft. Das wäre die Zukunft.
Da würden natürlich auch die Software-Schmieden würden dann auch sagen, ich will auch weniger bezahlen an Steuer. Also da, wo richtig auch gute Gewinnmargen drin sind heute. Oder ist es...
Ja,
ist
man muss natürlich schon handwerklich schon ein bisschen unterscheiden. Alles, was mit der Hand gemacht wird. Brote, Semmel, wenn sie dann wirklich so eine Produktion haben.
Fleisch.
Wenig Maschinen. Es gibt natürlich auch Bäckereien, Konditoreien, die alles nur aus der Maschine kommen. Das muss man natürlich schon unterscheiden. Das braucht natürlich schon vertiefte Sortierung auf alle Fälle. Aber das werden uns für uns alle Handwerksbetriebe, das gilt natürlich nicht nur für Gastronomie, das gilt für alle Branchen, sehr gute Erleichterung und auch natürlich guter Nachwuchs geben. Auch, wie gesagt, die Azubi-Vergütung ab 500 Euro wird versteuert. Sage ich mir, was sollen die denn mit 400 Euro anfangen, ja, obwohl sie 3 Jahre lernen müssen. Auch Lehrzeit verkürzen, fangen sehr spät an. Der Intelligenzquote ist natürlich viel höher. Man hat natürlich auch viel Ausgaben. München ist teuer.
Ja.
Oder auch Deutschland ist teuer. Haben natürlich entsprechend auch eigene Wohnung wollen sie haben, eigene Handy haben. Es ist nicht mehr mit 16, ja, oder mit 14, haben die Lehrlinge ganz andere Verlangen oder vom Lebensqualität, als wie vor 30 Jahren in meiner Zeit. Da habe ich nicht gekannt, was Handy ist. Ich habe nicht gekannt, was weiß ich denn, Diskothek oder sonst noch etwas, ja. Das war einfach eine andere Zeit.
Dann sind Sie ja, wenn man diese Entwicklung sieht, die Schrumpfungsphase seit 5 Jahren jetzt, geht es den anderen Betrieben ähnlich, den backenden Betrieben?
Also die letzten mindestens 10, 15 Jahre sind backende Betriebe sehr, sehr, sehr stark zurückgegangen.
Also ausgestorben, aufgegeben.
Aufgelöst, genau.
Aufgelöst. Aufgegeben.
Oder auch anderen großen Ketten verkauft. Und das kommt dann natürlich daher, Nachfolgerprobleme bei Erben zum Beispiel, diese Erbschaftssteuersysteme, natürlich macht das Ganze schwer. Und natürlich gibt es inzwischen natürlich viel Allergieprobleme, dass sie dann eben keine Mehl nicht in der Hand nehmen dürfen oder können wegen der Allergie haben. Also das sind schon Faktoren, oder wie gesagt, gesetzliche Vorschriften, dass das wirklich Auflagen sehr hoch sind, dass sie keine große Investition machen möchten. Das sind die Gründe, wo dann eben backende Betriebe viel aufgelöst werden müssen, leider.
Als ich hierher kam und Ihre Konditorei sah, draußen die Tische, waren ein paar Gäste da gesessen, die Kissen von der bayerischen Königsdynastie, also das ist ja im Grunde, das kann eigentlich nur eine Inhaberin und ein Inhaber, ein Familienunternehmen sozusagen, ist so familiär.
Ja, das ist einfach Liebe zum Beruf. Überall sehe ich mich, ich sehe meine Seele hier im Geschäft. Ich lebe und ich liebe mein Geschäft, mein Beruf. Mein Leben im Konditorei.
Da kommen wahrscheinlich ganz viele Anwohner aus der Gegend. die jeden Morgen da sitzen oder ab 11 Uhr oder um die Mittagszeit oder am späteren Nachmittag. Und die kennen Sie alle.
Soweit schon, ja. Wir haben ja Fachhochschule hier bei uns um Umgebung.
Ja.
Dadurch kommen natürlich auch viele Fremde.
Ja.
Und, aber jetzt, was Umgebung ist, da haben wir natürlich schon, kennen wir schon gut aus.
Sind Sie sozusagen ein Begegnungszentrum auch?
Ja, Begegnungszentrum.
Ja, da treffen sich doch wahrscheinlich, junge Mütter oder junge Väter mit den Kinderwegen oder vielleicht ältere Damen oder ne, und kommen hier rein oder bleiben draußen sitzen?
Wissen Sie, ich fühle mich jeden Tag hinter der Theke wie auf der Bühne.
Ja.
Ich fühle mich so gut und es ist sowas Schönes. Und diese Bühne spielt, also ich spiele natürlich auf der Bühne, aber auch meine Kunden. Jeden Tag ist ein neues Theaterstück, neue Gesichter, neue Lächeln, neue Sorgen, neue, also da ist alles dabei, dass man das mitmacht und das ist total schön.
Braucht man eine Seele für eine Aufgabe?
Ja, sehr, sehr wichtig. Ja, sehr.
Also das reine Fachliche reicht nicht
nein,
aus?
Nein.
Also wahrscheinlich fürs Abarbeiten schon, aber,
genau.
Aber nicht für das...
Ja, das brauchen Sie Seele auch für Ihre Mitarbeiter, wissen Sie. Sie sind ja schon fast mehr mit Ihren Mitarbeitern zusammen, als wir mit Ihrer Familie teils. Und man teilt ja mit denen alles. Und wenn die Bauchschmerzen haben, sie schauen dann auch, dass die denen gut geht, ja. Und schauen sonst auch, wenn die Wohnungsprobleme haben, dass man da sagt, da kannst du dir Hilfe holen oder da kann man mithelfen oder so kann man machen. Also das ist so eine zusammengewachsene Familie. Deswegen, man braucht die Seele immer und überall.
Als Ihre Tochter Bankerin wurde, waren Sie da traurig?
Überhaupt nicht.
Aber sie hätte ja auch Nachfolgerin werden können. Den Beruf lernen.
Also unser Motto, auch mit meinem Mann, war der Motto eigentlich so, dass wir gesagt haben, meine Tochter soll schon ihren eigenen Weg gehen, niemals uns abhängig sein. Aber jede Zeit kann sie bei uns einsteigen, mitmachen. Es ist ja so, also sie ist nicht komplett von uns weg. Wochenende ist sie immer da, arbeitet sie mit. Wenn wir Urlaub machen,
ach, sie arbeitet kommt sie dann
zum,
auch am
zum Vertretung. Mit? Und das ist eigentlich schon eine sehr gute Kombination. Von der anderen Seite lernt sie das andere Welt, yeah. Bankgeschäft, das ganze System, aber dann wieder im handwerklichen Betrieb und das Arbeiten, Geschicklichkeit, Kunden, Mitarbeiter, alles zusammen sein, das mag sie sehr gerne, das liebt sie sehr. Also die Kombination ist schon ganz, ganz gut. Aber wir sind unabhängig, also, und das wollten wir auch haben.
Das heißt, Sie haben nie Ihre Tochter in die Nachfolge gezwungen,
ja.
Aber die hat selber ein Stück Freude entwickelt als Ergänzung,
genau.
Zu ihrer Bankerinnentätigkeit.
Genau. Aber mein Gefühl sagt, sie wird sich vielleicht eine eigene Geschäfte aufmachen.
Ja?
Ja, weil sie macht so ganz hervorragende, ganz andere, ganz spezielle Sachen.
Was denn?
Was weiß ich denn jetzt, diese Cupcakes, Popcakes und was weiß ich denn, amerikanischen Keks, so also ganz spezielle Sachen. Das macht sie sehr, sehr gerne. Also sie hat diese Kombination, so Verkauf, was Geschickliches, was fertig machen.
Aber sie bringt eigentlich dann die, sie bringt ihr Geschäft eigentlich weiter in die Moderne.
Natürlich, Mama, das geht gar nicht.
Sagt sie dann auch,
sie oft. Sie ist ja schon mit 4, 5 schon mit Mitternacht mit meinem Mann in Backstube gefahren und dort Kuchen gemacht und alles mitgemacht und wieder zurück und auch immer öfters bei mir im Geschäft. Also sie hat immer diese Produktion auch mit Verkauf immer, die hat schon in die Wege gelegt bekommen.
Darf ich Sie fragen, ob Sie deutsche Staatsangehörige geworden sind?
Schon lange, ja. Schon im 90er Jahre.
War das eine schwierige Entscheidung?
Es war keine schwierige Entscheidung, aber der Weg war sehr schwer. Es hat fast ein Jahr gedauert.
Wer hat Ihnen den Weg schwer gemacht?
Eigentlich niemand, aber die Behördengänge gehört es so. Weil ich müsste natürlich erst aus der Türkei Bürgschaft raustreten.
Ah, okay, ja.
Dann in die Deutsche und dann wieder zurück in die Türke. Also hat schon fast ein Jahr und alles übersetzen lassen in dieser Amt dahin, dorthin, war schon ein sehr schwieriger, langer Weg.
Wenn Sie jetzt auf die Bundestagswahl gucken, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Wir brauchen neue Köpfe, neue Ideen, neue Möglichkeiten, dass wir wirklich voranbleiben und Liebe zu unserem Beruf, zu dem, was wir tun, dabei bleiben können.
Lieben Politiker ihren Beruf und Politikerinnen?
Ist sicher dabei.
Ja?
Das möchte ich nicht behaupten. Ist sicher dabei, die das tun und machen. Sicher dabei. Kein Kommentar.
Ja, in Ordnung. Was sind Ihre drei Forderungen, die Sie haben?
Meine drei Forderungen. Also für Handwerksbetriebe auf alle Fälle Lohnnebenkosten reduzieren. Andere Regelungen setzen. Ausbildungsvergütung am besten für Steuern abschaffen. So würden wir mehr Lehrlinge bekommen, mehr Azubis bekommen, würden auch mehr Interessen zeigen. Und überhaupt Handwerksbetriebe sollten schon viel vereinfacht Bürokratiesystem eingeführt werden.
Okay.
So, dass wir dann wirklich mehr Zeit haben für den Verkauf, für Produktion, für unsere Kunden, für sonst auch andere Sachen, dass wir wirklich langfristig im Leben bleiben können, da mehr Zeit haben. Da.
Das sind drei richtig praktische Forderungen. Das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einer Konditoreichefin gesprochen habe, dass ich ein bisschen verstanden habe, was die Seele, also das mit der Bühne, das hat mich schon fasziniert, als Sie das gesagt haben. Da hätten Sie ja fast Schauspielerin werden können.
Ja, ich bin jeden Tag eine Schauspielerin. Wenn ich nach dem gehe, in meinem Beruf oder in dem Konditorei. Also Sie haben so viel Berufe in sich. Psychologin, Mutter, Ehefrau, Chefin, wirklich alles ist dabei. Alles, Lehrerin, alles ist dabei, wo man tagtäglich wirklich das mitmacht.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie wirklich Ihr Leben lang diese Freude am Beruf haben und ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
Freut mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für den netten, interessanten, tiefen Gespräch.
Danke fürs Anhören. Bitte bewertet den Podcast, ob er euch gefallen hat, und teilt ihn mit den Freunden, die sich für das Thema auch interessieren. Bis zum nächsten Mal.